Wie geht es Ihnen persönlich momentan mit der Situation?
Ja, ich muss sagen, dass es sehr schwierig ist, sowohl als Armenologin, also als Spezialistin für armenische Studien, als auch als Armenierin, also von Herkunft her. Ich hatte jetzt davor nicht so intensiv damit mich beschäftigt, weil mein Schwerpunkt ist eigentlich die mittelalterliche armenische Kultur im Kontext der Kulturen des östlichen Orients und insofern ich nicht so viel mit der Politik jetzt als Wissenschaftlerin zu tun. Vor 2 Jahren, gerade ja im September 2020, als der Überfall auf Aschzach war, natürlich konnte ich Tag und Nacht nicht mehr sprechen und habe damit da einfach, man hat natürlich die Kolleginnen, Kollegen, Verwandte, die waren ja gefährdet. Jeden Tag hörte man dann die Militärangehörige, sondern auch dann die Kolleginnen, Kollegen in den Schulen, in den Krankenhäusern, in den Kindergärten und so weiter. Man hörte, dass es da von den Verwandten, von Kollegen, dass es da Opfer gibt und natürlich da YouTube und so weiter folgte die Nachrichten, was ist geschehen, Genute, welche Entwicklungen gibt, vielleicht gibt es doch noch Waffenstillstand, vielleicht doch noch anders entschieden hat und deswegen, ich bin wirklich auch persönlich sehr und da natürlich, dann habe ich auch langsam in dieser Zeit, also vor 2 Jahren angefangen, alle Nachrichten überhaupt zu hören, um selber mich auch als Spezialistin einzuarbeiten in dieses Gebiet und habe nicht nur natürlich die armenische Quellen, armenischsprachige gehört, sondern versucht auch dann die russischsprachige und wenn möglich auch aserbaidschanische Seite zu. Und nicht, dass ich jetzt gar nichts wusste, aber trotzdem, es war sehr unerwartet für alle Beteiligten.
Ich wollte gleich darüber sprechen. Ich war letzte Woche in Oschersleben zum Besuch und eine Person kam plötzlich zu uns. Ich habe mit meinem Freund auf Kurdisch gesprochen und er kam zu uns und hat gesagt, ah, spricht ihr Kurdisch? Ich bin auch Kurde aus Armenien. Und dann hat über die aktuelle Lage in Armenien, besonders in Artsakh, gesprochen. Er hat gesagt, dort gab es kein Problem zwischen Kurden, Armenier und Aserbaidschaner. Die Leute, die Aserbaidschaner sind, aber wohnen in Armenien, in Artsakh. Hat gesagt, nachdem die Türkei angegriffen hat, haben wir dieses Problem bekommen. Und jetzt haben auch normale Menschen, nicht nur Politikerinnen, normale Menschen miteinander Probleme. Ich wollte fragen, wie sehen Sie dieses Problem zwischen Menschen, die eigentlich die Politik macht?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr besorgend, dass sowohl in den türkischen als auch in aserbaidschanischen Medien wird in den Lehrbüchern und so weiter eben ethnische Hass geschürt. Das ist das Gefährlichste, nicht wahr? Denn die einfachen Menschen natürlich haben auch Erfahrungen auch des friedlichen Zusammenlebens miteinander und da gibt es natürlich einige Probleme, aber auf jeden Fall, man kann das friedlich lösen zwischen den Nachbarn. Aber hier leider haben wir gesehen, dass diesmal das Konflikt wirklich war nicht jetzt bilateral zwischen Aserbaidschan und Armenien, weil wie gesagt, man muss wissen, dass der Bergkarabach ist ja eine autonome Republik innerhalb von Sowjetunion gewesen und nicht umsonst ist es autonome Republik genannt worden, weil eben mehrheitlich war armenisch bewohnt und das deswegen eigentlich, es war Teil vor der Bildung der Sowjetunion, Teil von Armenien gewesen und es war noch stalinistische Politik, auch nicht richtige Nationalitätenpolitik, die Stalin geführt hat. Deswegen wurde dann irgendwie Armenien zugeschlagen, Aserbaidschan, obwohl es ein Teil von Armenien war. Schon da ist angefangen dann die Problematik natürlich. Und da gab es Probleme, dass man dann nicht so sehr dann wirtschaftlich unterstützt hat, dieses Gebiet nicht gut finanziert hat und so weiter, damit die Menschen eben so in Wahrnehmung von einheimischen Karabach, dass Armenier oder Artsach-Armenier, dass sie wegwandern sollten und so weiter. Aber es ist also Bergregion und so weiter. Insofern, es war bilateral gewesen. Und als Sowjetunion aufgelöst wurde, da gab es nach der sowjetischen Verfassung durfte jede Nation, weil eigentlich die Sowjetunion war auch auf dem Prinzip der Selbstbestimmungsrecht der Nationen, der Völker gebildet worden und deswegen die Republiken. Auf jeden Fall auf dem Papier war es so und deswegen in der Verfassung stand, wenn einmal die Sowjetunion zerfallen wird oder aufgelöst wird. Dann hat Republiken, baltische, mittelasiatische und so weiter, und jedes autonomes Gebiet, und ja, mehrere autonome, nicht nur Aschzach, sondern auch, ja, nicht nur Kaukasus, auch woanders waren autonome Republiken, wo mehrheitlich von anderen Nationalitäten, einer nationalen Minderheit bewohnt wurden, die durften auch selbst entscheiden, ob sie unabhängig werden möchten oder ob sie sich anschließen wollen an eine Republik oder Russland zum Beispiel. Und das war richtig geregelt nach der Verfassung. Es gibt Paragraphen, das Entscheid durchgeführt von Arzach. Eben, und haben entschieden, eben unabhängig sein, haben ihre Unabhängigkeit erklärt, was dann nicht aber akzeptiert wurde. Dann de facto es gab auch in Georgien autonome solche Gebiete, ja, wir wissen da, wie Abchasien und so weiter, dort auch unanerkannte Republiken gibt es, die sich aufgrund dieser Verfassung frei geklärt haben. Aber die Welt hat das nicht anerkannt, und interessant ist, dass Aserbaidschan oder Georgien für sich nahmen in Anspruch dieses Gesetz und haben sich unabhängig erklärt von Russland und überhaupt Sowjetunion als unabhängige Republiken. Aber sie haben nicht erlaubt, dass ihre Minderheiten, die auch dieses Recht hatten, auch sich unabhängig erklären. Zum Beispiel Sacharow, Sie kennen Nobelpreisträger, der auch Namensgeber von Sacharow-Preises in der Europäischen Union, Andrei Sacharow. Er nannte das vor 30 Jahren Imperien in Imperien, also großes Imperium Russland und kleinere Imperien Aserbaidschan oder Georgien, die auch kleine Minderheiten hatten, autonomes Russland. Unter Gorbatschow hat das doch noch erlaubt, ja. Aber zurück nochmal, ich habe ein bisschen Hintergrundinformationen Ihnen gegeben, aber Ihre konkrete Frage war, wenn es die Türkei nochmal dazu gekommen. Also am Anfang, es war bilaterales Konflikt de facto zwischen kleine autonome Republik Bergkarabach oder Arzach und Aserbaidschan, Baku. Aber dann, als in diesem Krieg wirklich die Türkei nochmal sich angeschlossen hat und als Verbündete von Aserbaidschan und mit wirklich sehr, sehr viel Unterstützung, logistischen, militären, mit Waffen, Drohnen und so weiter, nicht wahr? Was wir jetzt in Ukraine sehen, das alles war auch schon eine Probe stattgefunden vor 2 Jahren, ein Beispiel von Aschzach. Und das natürlich absolut die Situation, geopolitische Situation in Kaukasus, und auch weckt die alte Wunden, denn die Armenier hatten Genozid erlebt durch die Türkei, und es ist auch bis heute nicht anerkannt, dieses Völkermord. Es ist andere Sache, dass 20 oder mehr Länder der Welt haben ja nach den internationalen Gesetzen, Lemkin und so weiter, UNO-Resolutionen über die Genozide, alle haben anerkannt, dass es wirklich Genozid war. Aber wichtig ist, dass die Türkei hat es bis heute nicht gemacht. Und wenn sie noch nicht gemacht haben und dazu noch helfen, neue post-sowjetische Republik Aserbaidschan, die jetzt sich nicht nach Russland orientiert, sondern eher nach in die Türkei, dass sie helfen, dieses Genozid de facto weiterzuführen. Im Westen haben sie es abgeschlossen, in der Westarmenien oder heutige Osttürkei abgeschlossen, dieser Genozid. Und jetzt sie führen weiter jetzt im Osten, weil Armenien war immer dann auch geteilt zwischen, also West- und Ostarmenien gab es immer, ja. Ostarmenien war Kaukasus und Westarmenien war im Nahen Osten, Griechenland, Kleinasien und so weiter. Und dort gibt es kein Armenien mehr, während hier jetzt man weiterführt. Und vor allem, wenn man noch sagen würde, ja, auf den höchsten Ebenen in der Türkei, Erdogan oder Aliyev in Baku, wenn sie sagen würden, okay, es tut uns leid, also damals was geschehen ist und so weiter, es ist ein Problem, kommt wir irgendwie friedlich lösen diese Probleme. Nein, sie schüren Hass gegen Armenier auf Ebene der Lehrbücher, auf Ebene von Propaganda, YouTube und so weiter. Und natürlich, da kann man gar nicht glauben, dass es wirklich ernst gemeint ist. Die Armenier meinen, den Türken und Aserbaidschaner, es ist nur notwendig, Aschzach ohne Armenien, nichts weiter. Sie wollen nicht, dass die Flüchtlinge, Aserbaidschaner, Armenier, Kurden und alle Nationalitäten, die doch wirklich friedlich gelebt haben, dass sie jetzt zusammenkommen. Und interessant ist, dass sie die Gebiete, die sie immer besetzt hatten, auch in Nachidschewan, es gab auch autonome Republik Nachidschewan, dieses Republik war auch armenisch mehrheitlich bewohnt, aber dann im Laufe der sowjetischen Zeit total alle Armenier wurden vertrieben, alle Kulturdenkmäler wurden zerstört und jetzt sind nur noch Aserbaidschaner dort und so weiter. Ethnische Säuberung ist dort gefunden und in der Türkei, Westtürkei, überall wo Armenier waren, entweder zum Teil Kurden wurden angesiedelt, aber auch Kurden natürlich werden jetzt vertrieben und dort sind Militärstützpunkte befinden sich. Also da will man nicht, dass die Nationen friedlich miteinander und diese ganze kulturelle Kontinuität weitergeht, sondern man merkt eben von den wirklich offenen, ich bin nur erstaunt, dass man auch das so offen sagt, Erdogan und so weiter, dass sie wollen eben Hass schüren gegen Armenien und so weiter. Ohne Armenier wollen dieses Gebiet haben, sie werden da militärische Stützpunkte. Und ich weiß, dass in diesen 2 Jahren, de facto letzten 2 Jahren, wo man besetzt hat, ein Teil von Arzach, dort nur noch entstehen jetzt Militärstützpunkte, also Militärflughäfen und so weiter. Ja. Und nicht nur aserbaidschanische, israelische und so weiter. Und da wird es noch gefährlicher, weil wenn Iran, Israel, Amerika und so weiter sich einmischen, dann es wird sehr schwierig sein für die einfachen Menschen.
In dieser Situation erwartete man zumindest Neutralität von Europa, von NATO. Aber das war nicht so. Die Türkei hat eigentlich Unterstützung von NATO, weil ein Teil von NATO ist und hat alles gemacht dort, hat Arzach angegriffen und ich glaube mehrere hunderte Menschen wurden getötet und ja, Menschenrechtsverletzungen wurden vergessen und über die Region wird nicht mehr gesprochen, besonders von europäischen, von auch von Medien, die zu staatlichen europäischen gehören. NATO hat keine Neutralität in diesem Fall gehabt. Wie sehen Sie das von NATO?
Also Sie haben vollkommen recht. Wir haben zunächst vor 2 Jahren, es war ja angegriffen, dieses Territorium von nicht anerkannten Republik Arzach. Aber seit Mitte September, jetzt ganz frisch, ist auch das Territorium der allgemein anerkannten, auch völkerrechtlich von allen, auch USA und so weiter, anerkannten Republik Armenien angegriffen. Es geht nicht mehr um irgendwelche polemische Gebiete, die anerkannt sind oder nicht anerkannt sind, völkerrechtlich dahin oder dahin gehören. Es geht jetzt um die Republik Armenien. Es sind, glaube ich, knapp 200 Quadratkilometer schon, Aserbaidschan immer mit Unterstützung natürlich von Türkei überfallen, Armenien hat besetzt. Und wir haben so die Situation, wo man so vehement, ja, die Amerika und Europa vehement protestieren dagegen, dass Putin Russland überfallen hat, Ukraine, aber mit keinem Wort erwähnen, dass zum Beispiel Aserbaidschan Aggressor ist, also das überfallen hat und das mit Unterstützung von der Türkei. Und das ist dann, es ist zweierlei Maß. Und solange man, wenn man wirklich irgendwelche demokratische, allgemeingültige Wertesysteme pflegen und sagen, dass es keine Kriege geben soll, die Demokratie soll, die Menschenrechte und so weiter, dann kann man nicht jetzt in einem Fall das irgendwie verurteilen und in anderem Teil mit keinem Wort erwähnen oder überhaupt, ja, also wirklich das Blut der Armenier weniger kostet als das Blut zum Beispiel von Ukraine, weil sie haben vollkommen recht, es sind über 5000, wenn nicht mehr, nur Opfer, 5000 da und jetzt, also wie gesagt, 12. September, 2 Tage hat es gedauert, waren gleich 200 Leute auch gestorben, als ob das überhaupt nicht wert ist. Wert ist, ja, es ist die Ungleichheit und ich denke, man kann nie erreichen, das, was jetzt Amerika oder Europa wenigstens öffentlich wollen, Demokratie, Gerechtigkeit, wenn sie zweierlei Maß haben, wenn sie nicht die Sachen mit den Namen auch bei anderen Völkern nennen, um ihre Partner, NATO-Partner Türkei, ja, zu schützen.
Zu dem Punkt eben zweierlei Maß. Also wir haben jetzt den Angriffskrieg auf die Ukraine, der auf jeden Fall in Deutschland auch ein großes Thema ist und angeklagt wird. Und gleichzeitig, wie Sie sagen, man fragt sich, wieso werden diese Toten anders bemessen? Und wir haben gesehen im August, dass Ursula von der Leyen Aliyev, also den aserbaidschanischen Präsidenten, getroffen hat, um eben über Gas zu sprechen, ja, genau, und mit ihm Hände geschüttelt hat. Ich meine, in Deutschland leben auch viele armenische Menschen. Was wünscht sich die armenische Community von der deutschen Politik? Also die jetzt anbandelt mit aserbaidschanischen Energiepolitik.
Genau, genau. Das ist wirklich so, dass die Armenier, die in Deutschland leben, aber auch weltweit, sie wissen, es gibt eine große armenische Diaspora, können wirklich nicht verstehen, wieso kann man eine, wie soll ich sagen, einen Verbrecher absagen, bei einem anderen Verbrecher dann einkaufen. Denn es ist, geht ja aber nicht nur um Aserbaidschan, auch Katar und ja, Saudi-Arabien und so weiter. Man weiß, das sind die Staaten, wo die Menschenrechte verletzt werden. Vor allem, man weiß auch, dass durchaus Aliyev, also Baku, kauft dann Öl in Russland und weiterleitet nach Europa. Also das ist auch eine Option, die nicht ausgeschlossen ist. Insofern, deswegen natürlich die Armenier wünschen, dass es, solange man nicht irgendwelche Mechanismen entwickelt hat, dass man wirklich gleichen Maß an alle dann hat. Wirklich, wenn man schon Prinzipien hat, wenn man Wertesystem hat, wenn man wirklich gegen Krieg, Aggression und Verletzung der Menschenrechte ist, dann müsste man auch einheitliches System entwickeln, das alle Menschenrechte haben. Trotzdem man verstehen kann, dass man irgendwie Sanktionen gegen Russland jetzt wegen diesem Angriffskrieg gehängt hat. Aber dann Alternativen müssten nur dann sein, wirklich, dass man alternativ unbedingt dann wirklich alternative Energiequellen schafft und nicht einkauft bei anderen Verbrechern.
Sie sprachen schon von der Diaspora. Also armenische Menschen sind wirklich sehr verteilt über die Welt und auch in Europa. Sie sind jetzt Kulturwissenschaftlerin und ihr Institut, wo Sie gearbeitet haben, Mesrop, hat zum Beispiel auch eine Stelle in Armenien. Gibt es so eine Organisation in der Diaspora, dass sie auch ein Sprachrohr haben aus der Diaspora heraus, um zu reagieren, was passiert und wie auch die NATO und andere Länder sich in diesen Konflikt einmischt?
Leider nicht. Also leider, die armenische Diaspora ist nicht auf diesen hohen Ebene organisiert, um politische Stimme irgendwo zu haben. Natürlich in jedem Land, auch in unserem Land, in Deutschland, es gibt einen Dachverband der Armenier in Deutschland. Das gibt es. Aber es hat keinen Einfluss außer so moralischen oder informativen oder was auch immer. Sie vertreten zwar die armenische Gemeinde gegenüber von Regierung oder ja, der deutschen Gemeinschaft, aber sie haben überhaupt keine Hebel, keine Stimme, Mitspracherecht in politischen Gremien. Es gab in Armenien jetzt nur ganz frisch Ende Oktober ein Gipfeltreffen zwischen Diaspora Armenien und Armenier aus der Republik Armenien. Die sollten in unterschiedlichen Gebieten von Kultur, Wissenschaft bis zu politisch und so weiter, Foren gab es, wo man versucht hat, die jetzige Situation zu analysieren und schauen, wie man gemeinsam wirken kann. Aber bisher strukturell, es ist noch nicht organisiert. Nein, leider nicht.
In Deutschland sind auch viele Menschen, die geflohen sind aus Aserbaidschan vor dem Regime, weil sie dort verfolgt werden. Und für mich kam die Frage auf, gibt es vielleicht auch eine Kommunikation zwischen der armenischen Community in Deutschland und Menschen, die aus Aserbaidschan kommen und vor dem Regime fliehen? Also gibt es irgendwelche Dialoge oder so zwischen diesen Menschen in Deutschland zum Beispiel?
Es gibt auch Opposition dort und es gibt einen sehr, sehr berühmten Schriftsteller aserbaidschanischen, der auch dann einen Roman geschrieben hat über diese Feindschaft nach diesen allen Ereignissen von Artsakh-Problematik und so weiter und Vertreibung der Armenier. Er wurde verfolgt, obwohl er ganz berühmte Akram Aylisli heißt es auch, aus Agulis, von einem armenischen de facto Gebiet in der autonomen Republik, wo Armenier und Aserbaidschan wirklich zusammengelebt haben, schöne Kindheit hatten, aber leider erlebt die Zerstörung dieser Stadt, armenischen Stadt, mit allen Kulturgütern, die auch dann für Aserbaidschaner waren, Kulturgüter. Auf jeden Fall, er hat im Roman das geschildert und wird jetzt verfolgt. Und man muss dazu sagen, dass überhaupt der Einreiseverbot gibt es in Aserbaidschan für die Armenier, nicht nur aus der Republik Armenien, sondern auch für Diaspora Armenier, auch wenn man deutscher Bürger ist oder amerikanischer Bürger armenischer Herkunft. Wenn man Kontakt aufnimmt mit dieser Opposition, gefährdet man auch dann diese Sachen. Es gibt große Sympathie in Armenien gegenüber dieser Oppositionelle. Auch in der Türkei, es war ein armenischer Journalist, Hrant Dink, vielleicht haben Sie gehört, auch vor 15 Jahren getötet worden, weil er wollte, dass die Türkei eben das Land und Heimat für beide Völker, Armenier, Kurden und Türken ist. Aber man sagt ja alle, es gibt keine Kurden und Armenier, alle sind Türken. Also darf man nicht Armenier Armenier oder Kurde heißen. Das ist schon Verrat, der Staatliche, wenn man das so sagt. Und er wurde dann so gehetzt, ihn hat man auf der offenen Straße erschossen, nicht? Und dann waren Oppositionelle auch, die damals vor 15 Jahren, Erdogan war noch nicht so radikalisiert worden. Jeder kam, ich bin Hrant Dink, also die, auch die oppositionellen Türken. So ähnlich auch in Aserbaidschan. Aber in Aserbaidschan überhaupt, man wagt nicht irgendwie zu zeigen. Also Sympathie, ja, man würde sowohl in der Türkei als auch in Aserbaidschan wünschen, dass diese oppositionellen Kräfte mehr zu sagen hätten und man dann würde sehr gerne arbeiten dann mit diesen oppositionellen, also demokratischen Aserbaidschaner. Es gibt keinen Hass, also ich meine jetzt punktuell schon, wenn du deinen Sohn verloren hast, natürlich gibt es da Ressentiment gegenüber von Türken oder Aserbaidschanern, aber theoretisch gesehen, man ist bereit, mit demokratischen Aserbaidschanern oder Türken zu arbeiten, aber es gibt leider im Moment noch autokratische Regime, sowohl in der Türkei als auch in Aserbaidschan.
Jetzt gibt es ja eben auch diese große Auswirkung von Putins Aufmerksamkeit, sag ich mal, dass er jetzt auch ein Treffen zwischen Aliyev und dem armenischen Präsidenten organisiert hat in Sotschi Ende Oktober und sich ein bisschen als ein Vermittler in diesem Krieg darstellt. Was denken Sie dazu? Was ist Ihre Meinung dazu? Wie erhoffen Sie sich etwas davon oder ist das eine diplomatische Politik?
Das ist Diplomatie natürlich. Die Frage ist, dass die Armenier natürlich waren sehr erstaunt und enttäuscht, als sowohl vor 2 Jahren in diesem 44-tägigen Krieg, als Aserbaidschan überfallen hat, als auch jetzt vor ein paar Wochen, als Armenien überfallen wurde, überhaupt nicht reagiert hat. Weder hat verurteilt als Aggressoren die Aserbaidschaner, noch hat militärisch geholfen, obwohl es richtige Vereinbarungen gibt. Das Armenien ist ja ein Teil von diesen eurasiatischen Sicherheitsorganisation, wo es Verträge gibt, dass wenn die Grenzen einer von diesen Republiken, die in dieser Organisation sind, gefährdet ist oder überfallen wird, dann werden alle anderen dann einschreiten, nicht nur verurteilen, sondern richtig praktisch mit Waffen und so weiter, so wie jetzt Europa und Amerika Ukraine helfen, so sollte mit größeren Legitimität können sie, weil es Verträge gibt, ja, Ukraine ist nicht in NATO und man indirekt einen Stellvertretungskrieg dort führt, während hier ist direkt legitim könnten sie können und Armenien helfen, haben nicht gemacht. Armenier sind natürlich sehr, sehr enttäuscht und haben gewartet. Es waren nicht nur jetzt, also die ganze Zeit in diesen 2 Jahren, immer kilometerweise vertiefen sich die Aserbaidschaner sowohl in Aschach als auch in Armenien, vor allem von ganzen Seiten, nicht nur in einer Stelle. Also es ist immer Gefahr und immer jeden Tag ist es kein Waffenstillstand, was ja diese 3 vereinbart haben am 9. November 2020 mit Russlands Vermittlung. Es auch klappt nicht, nicht wahr? Es wird dieser Waffenstillstand verletzt und Russland und andere Verbündete von Russland und Armenien sagen gar nichts. Und deswegen eine große Enttäuschung und ich glaube, letzter Tropfen war jetzt am 12. 13., als nicht nur, da man nicht geholfen hat, man hat gekauft, Waffen wurden nicht geliefert bei Russland, ja? Also Armenier haben bezahlt, Waffen, sie haben nicht bekommen, es wurde überhaupt nicht verurteilt als Aggressor der Aliyev. Daher Armenier haben die Orientation ein bisschen geändert und haben jetzt bei Amerika und Europa haben sie ihre Orientation nach Amerika und Europa gerichtet. Und da hat Putin Angst bekommen, dass er als Akteur nicht mehr vielleicht wahrgenommen wird von den Armeniern. Und Armenier haben ganz klar gesagt, auf Ebene von Außenministertreffen, der Außenminister Armeniens hat Lavrov den Russischen gesagt, wir erwarten klare Position von ihnen, klare Antwort auf diese Aggression von Baku. Sie sagen nichts, uns geben nicht. Natürlich sagen sie uns klar, dass sie nicht wollen können oder was auch immer, damit wir unsere neue Verbündete finden können. Und in dieser Lücke hat Amerika eingesprungen und letzte Zeit sehr aktiv. Europa und Amerika versuchen Armenien zu überzeugen, dass Russland ist falsche Partner, dass sie können helfen gegen diese Gefahr, gegen Türken und Aserbaidschaner. Einerseits, sie wissen, dass die Türkei ist in NATO und bisher hat auch Europa oder Amerika haben nicht verurteilt diesen Krieg, ja, Aggression. Und man ist skeptisch, dass man einerseits wirklich ferne Amerika oder Europa irgendwie praktisch helfen können. Und deswegen einerseits doch sind skeptisch, aber andererseits sehen, dass Russland nicht hilft. Und deswegen im Moment, Sie haben recht, in Sochi war gerade so ein Treffen zwischen Pashinyan, Aliyev und Putin und er hat de facto den Armeniern gesagt, versucht wieder auf eigene Seite zu bringen und sagen, hier gibt es eine Washington und eine russische Plan für die Zukunft von Arzach und angeblich sagen, dieses Selbstbestimmungsrecht oder dieser Status von Karabach werden wir unterstützen, während Amerika wird es lassen im Bestand von Aserbaidschan. Aber es ist nicht wahr, weil Putin selber auch hatte vor ein paar Monaten gesagt, Arzach gehört Aserbaidschan und Schluss. Also beide Seiten sind widersprüchliche Sachen. Deswegen es ist es sehr schwierig jetzt für die Armenier, sich zu orientieren. Sie versuchen jetzt Polo-Vektor-Politik zu machen. Sie wollen nicht mehr nur von Russland abhängig zu sein oder nur von Westen, sondern versuchen mit allen zu verhandeln.